Herzlich willkommen zu unserem Neu-Unity Podcast 2.0, jetzt im neuen Format. Wir haben uns überlegt, dass wir immer montags eine Folge rausbringen. Da sprechen einerseits der Lars und ich über Entwicklungen bei uns und wollen euch ein bisschen mehr Insights auch geben, wie die Dinge wirklich ablaufen, was wir wirklich machen. Und danach wird immer ein Interview mit einem spannenden Gast folgen. Zusätzlich planen wir vielleicht danach irgendwie noch ein paar regionale Künstler, Leute mit einzubeziehen, wobei das in der heutigen Folge noch nicht der Fall sein wird. Jetzt aber zuerst mal dazu, was steht denn bei uns gerade an, was machen wir und ja, wie machen wir das überhaupt, was gibt's da für Probleme?
Also, es ist nach wie vor so, dass wir immer noch an der Crowdfunding-Kampagne sind, das zeigt sich ein bisschen schwieriger als anfangs gedacht, weil es einfach so ist, dass da auch rechtliche Hürden sind, die man nehmen muss. Dann ist es so, dass man ja auf Startnext seine Seite einrichten muss, wo unter anderem ein Vorstellungsvideo ist, wo wir später auch noch kurz ein bisschen was drüber erzählen, wie wir das Ganze gemacht haben. Dann muss man Bilder einfügen, sich Texte überlegen, Dankeschöns für die Leute, die eben spenden, sich überlegen. Und dann einfach so, dadurch, dass wir eine UG gegründet haben, ist einfach auch so, ist, dass man die ganzen Nummern, die man dann erhält, also die Handelsregisternummer, die Steuernummer, eben auch bei Startnext eingeben muss, das dann von denen überprüft wird. Das heißt, es ist einfach ein Prozess, der sich auch ja über Wochen ziehen kann, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Aber ich denke, dass wir da jetzt in der finalen Phase sind und es dann relativ bald online geht.
Nochmal zu dem Video, was der Lars gerade angesprochen hat. Das hatten wir letzte Woche Samstag aufgenommen mit dem Erik auch aus Sindelfing. Der hat es ziemlich cool gemacht. Da haben wir uns davor so ein kleines Skript überlegt und haben das in der Bibliothek und dann noch draußen irgendwo gefilmt und aufgenommen. Das Video wird dann im Zuge der Crowdfunding-Kampagne auch auf YouTube erscheinen. Wie der Lars schon gesagt hat, diese ganzen rechtlichen Hürden, geht es bei uns vor allem um die Handelsregistereintragung. Das hat alles geklappt, nur braucht es eben leider seine Zeit. Müsst ihr mit rechnen, dass das nach der Gründung nochmal 2 bis 3 Wochen mindestens braucht, bis es euch zugeschickt wird, also die Handelsregisternummer. Dann müsst ihr da sozusagen auch nochmal Geld überweisen, aber passt da auf die ganzen Fake-Rechnungen. Das ist die einzige Rechnung, die da irgendwie wirklich zu bezahlen ist, ist die Rechnung von der Landesoberkasse. Das ist bei uns so um die 200, 300 Euro. Außerdem, was dann eben auch noch rechtlich ein ziemlich großer Punkt ist, ist dieses ganze Steuerthema, die Steuernummer. Da muss man am Anfang so ein großes Steuerformular, 7, 8 Seiten ausfüllen mit den ganzen Steuernummern der Gesellschafter, mit irgendwelchen voraussichtlichen Umsätzen und Gewinnen und das dann ans Finanzamt schicken. Das wird dann sozusagen zurückgeschickt, dann kriegt man die Steuernummer und diese Steuernummer brauchen wir eben noch für Startnext. Das ist bei uns gerade noch aktuell das größte Anliegen.
Des Weiteren sind wir mit der Entwicklung auf Instagram in den letzten Wochen eigentlich auch sehr zufrieden. Sind jetzt mittlerweile fast bei 700 Followern und vielleicht haben es die einen oder anderen von euch jetzt auch schon mitbekommen. Wir sind da jetzt gerade dabei, ein bisschen mehr dieses Instagram-TV auszuchecken und sind da jetzt auch auf dem Weg, da immer mehr Videos zu posten, weil wir einfach denken, dass das ein ganz cooles Format ist, weil man einfach in den Videos nochmal mehr Input und nochmal mehr Informationen preisgeben kann und so einfach euch auch auf den ganzen Weg teilhaben lassen können.
Ein weiterer Punkt, den wir uns jetzt mal überlegt haben oder als Ziel genommen haben, sind hier Gewinnspiele. Da lief die letzte Woche eins, ging um das Thema Sneaker und Off-White-T-Shirts. War ziemlich positiv, also muss man echt sagen, dass es echt geholfen hat. Da wollen wir jetzt in Zukunft auch noch mehr machen. Da könnt ihr in Zukunft auch mal auf dem Kanal Reselling mit Kopf von dem René, der auch schon Podcast-Gast war, vorbeischauen. Da wird es auch noch eine Verlosung im Zusammenhang mit uns geben. Das jetzt mal zu Instagram.
Das war's jetzt aber eigentlich auch schon von uns. Ihr seht, wir wollen gar nicht so arg lang reden. Ich denke, das ist für die Zukunft einfach das Beste, wenn wir da immer so 4-5 Minuten kurze Insights über uns geben. Und der Benny stellt euch jetzt den folgenden Gast vor, in der heutigen Podcast-Folge. Noch eine kurze Anmerkung. Wir haben seit ein paar Tagen ein neues Logo, auch auf Instagram dann und auch, ja, auf allen Kanälen eigentlich dann auch geändert. Das kam eigentlich relativ spontan. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Es war einfach so, dass wir ein bisschen rumgetestet haben, ein bisschen rumdesignt haben und dann einfach festgestellt haben, dass das alte Logo uns so in der Form nicht mehr gefallen hat. Oder was heißt nicht gefallen hat, wir fanden einfach, dass die neuen Designs, die wir gemacht haben, besser waren und haben uns dann im Zuge dessen eben zu viert alle dafür entschieden, dass wir das neue nehmen. Das war es eigentlich auch schon dazu.
Genau, und jetzt kommen wir zu unserem dieswöchigen Podcast-Gast, dem Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf. Die Folge geht so circa 35 Minuten. Der Bastian erzählt vor allem über seinen Alltag als Versicherungsmakler, wie er das Ganze ziemlich digital gestaltet, wie er sich so eine, sag ich mal, coole Personal Brand in eigentlich einem wirklich uncoolen Umfeld von Versicherungen aufgebaut hat. Was für Versicherungen, ziemlich interessant, ihr eigentlich als Student oder nach der Schule haben solltet. Was da wichtig ist, wie sich die Branche in Zukunft entwickelt, was man denn eigentlich als Versicherungsmakler so verdienen kann. Warum er immer noch denkt, dass es ein ziemlich interessanter Job ist, auch für euch echt interessant, dass man in Zukunft noch viel machen kann. Warum er auf Mallorca lebt und viele, viele weitere Dinge. Echt ein interessantes und sympathisches Gespräch mit dem Basti. Da wird in Zukunft vielleicht auch noch das ein oder andere gemeinsame Projekt kommen. Also, bis nächste Woche. Jetzt viel Spaß beim Hören. Macht's gut.
Ciao, ciao, ciao.
Hi, Basti.
Hallo, grüß euch, ihr beiden.
Fangen wir doch zuerst mal an für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen. Wer bist du eigentlich und was machst du, um hier zu sein?
Ja, super gerne. Danke erstmal, dass ich dabei sein darf in eurem Podcast. Bei mir geht es um das Thema Versicherung. Wie du gerade eben schon gesagt hast, Versicherung mit Kopf, das ist mein Online-Auftritt auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Ich bin vom Grundsatz her Versicherungsmakler, habe damals nach dem Abi meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen gemacht, habe dann noch studiert, meinen Bachelor gemacht in Betriebswirtschaft und Recht, war ein halbes Jahr im Ausland gewesen, in den USA, und als ich da wieder zurückkam, habe ich mich als Versicherungsmakler selbstständig gemacht. Aber eben ein bisschen anders, als dass man das vielleicht kennt. Sprich, komplett online-basiert. Also bei mir gibt es sowas nicht wie, ich fahre mal zum Kunden hin oder der Kunde kommt zu mir, sondern das findet dann alles über Online-Beratungen zum Beispiel statt und eben auch sehr stark über Plattformen wie Instagram und YouTube. Auf YouTube gibt es Erklärvideos zum Thema Versicherung. Das ist mittlerweile die größte Plattform oder der größte Kanal in dem Bereich in Deutschland, was unabhängiges Versicherungswissen angeht. Da können sich die Leute aufschlauen und einmal grundsätzlich mal verstehen, hey, welche Versicherung gibt es überhaupt, welche brauche ich denn? Weil das ist ja so ein Thema, das in Deutschland eher stiefmütterlich behandelt wird.
Das stimmt,
ja. Mega komplex ist oder vermeintlich mega komplex ist. Keiner hat Bock drauf, aber leider sind die Teile halt doch irgendwo wichtig. Genau, und mein Job ist es quasi, das Thema Versicherung so einfach wie möglich zu machen für meine Kunden. Und das Ganze dann über die Plattformen, wie gerade eben erwähnt, über die Videos, über digitale Möglichkeiten, wie dann auch eine Versicherungs-App zum Beispiel und so weiter und so fort.
Sehr cool. Okay. Du hast gerade erklärt, wie das denn bei dir zu Versicherungen kam und natürlich auch angerissen, dass es gerade in Deutschland, ich denke auch für viele Schüler nach dem Abi einfach ein völliges neues Thema ist und eins, was einfach viele Fragen aufwirft. Aber wie war das denn bei dir? Also warum hast du dich für Versicherung entschieden und für das ganze Thema?
Ja, die Geschichte ist relativ witzig. Ich glaube, niemand wacht morgens auf und sagt, geil, ey, ich mache jetzt was mit Versicherung.
Ja, das stimmt. Ja.
Ne, da haben wir alle andere Vorstellungen irgendwie. Ich mache mal was mit Autos oder weiß ich nicht, Reisen interessiert mich. Aber Versicherung, das passiert nicht bewusst. Das passiert einfach. Und so war es bei mir halt tatsächlich auch. Ich habe mich damals beworben nach dem Fachabi und die Ausbildungsstelle für den Kaufmann für Versicherung und Finanzen da in Aschaffenburg, die war mit dabei. Und die haben mich dann am Ende genommen, weil mich alle anderen nicht genommen haben. Warum haben mich alle anderen nicht genommen? Ich war jetzt nicht die absolute Pfeife in der Schule, aber schon so ein bisschen, weil mich viele Sachen halt einfach nicht interessiert haben.
Ja.
Und in meinen Augen Schule auch nicht für Unternehmer gebaut ist in Deutschland, sondern eben für Arbeiter, für Angestellte, aber nicht für Freigeister. Ich muss mal kurz sitzen, glaube ich.
Gesundheit.
Ich war das Wochenende in Deutschland auf einer Hochzeit.
Hier ist kälter.
Und da habe ich mir, eine kleine Erkältung eingefangen. Sorry, liebe Zuhörer, wenn die jetzt gerade erschrocken sind. Genau, und ich habe mich dann, wie gesagt, auch bei dieser Versicherung beworben und habe dummerweise bei all meinen Bewerbungen ein falsches Zeugnis beigelegt. Also eines der Zeugnisse, wo ich sitzen geblieben bin. Und das kam natürlich nicht so gut an. Habe von allen eine Absage bekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Und die Versicherung, die hat dann angerufen und hat gesagt, Herr Kunkel, kann es sein, dass Sie da ein falsches Zeugnis beigelegt haben? Und ich so, ja, das ist korrekt. Und dann meinte er, wollen Sie nicht mal vorbeikommen, das richtige Zeugnis mitnehmen, dann sprechen wir mal. Und ich so, gut, okay, bin halt im Zug reingefahren und dann habe ich mit dem gequatscht und habe das richtige Zeugnis dabei gehabt. Und ich glaube, eine Woche später habe ich dann den Ausbildungsvertrag unterschrieben, habe mich nur mal so kurz informiert, Versicherungen, ja, keine Ahnung, sind irgendwie wichtig, braucht man immer, zukunftssicherer Job und Ausbildungsvergütung war damals halt auch echt top. Das war 2000, wann war das gewesen? 2007 habe ich da angefangen und da gab es 749 Euro brutto im ersten Lehrjahr.
Okay.
Das war damals top. Also da gab es keinen Ausbildungsberuf, wo es mehr gab. Von daher war das für mich einfach eine runde Sache. Und so kam ich zum Thema Versicherung quasi.
Und wie ging das dann sozusagen weiter? Das hat es ja vorher schon mal kurz angerissen. Wie lange ging dann diese Ausbildung genau?
Es waren 3 Jahre, also eine kaufmännische Ausbildung, 3 Jahre mit Berufsschule und allem, was mit dazugehört. Danach habe ich aber dann erstmal studiert, Betriebswirtschaft und Recht. Das hatte mit Versicherung jetzt nichts zu tun. Ich wollte halt einfach meinen Horizont nochmal erweitern. Und mir hat das Ganze halt auch nicht gepasst, für eine Versicherung zu arbeiten. Du bist nämlich immer in diesem moralischen Dilemma, wenn du beim Kunden sitzt. Ja, ich habe zwar irgendwie jedes Versicherungsprodukt, aber nicht unbedingt immer das Beste oder den besten Tarif für den Kunden, sondern er wäre vielleicht bei einem anderen Versicherer besser aufgehoben, aber den kann ich nicht anbieten. Ich kann nur das anbieten, was ich eben hier bei meinem einen Versicherer im Portfolio habe. Und das fand ich halt immer ein bisschen doof und hatte dann da auch wenig Lust drauf, das weiter so zu machen und habe dann einfach nochmal studiert, hatte ja die Möglichkeit, hatte Fachabi, war in dem Zuge auch nochmal im Ausland gewesen, in Kalifornien, San Diego ein halbes Jahr. Das war auch sehr cool. Und auch nochmal vom Mindset her hat mir das sehr geholfen. Und als ich dann zurückkam, bin ich wieder in die Versicherungsschiene reingerutscht, aber dann eben als Versicherungsmakler, habe mich da ein bisschen schlau gemacht, wollte was Selbstständiges auf alle Fälle machen und dann kam halt wieder das Thema auf mit Versicherung, weil ich habe mich halt gefragt, was kann ich denn schon richtig gut, wo kenne ich mich aus und da war eben das Thema Versicherung klar vorne mit dabei. Ja, und so habe ich dann als Versicherungsmakler gestartet, als klassischer Versicherungsmakler, wie man das auch so kennt, ja, der wirklich dann zum Kunden hinfährt, abends irgendwie dann um 20 Uhr Termine hat und da am Küchentisch sitzt und ja, irgendwie einen mobilen Drucker noch dabei hat und der ganze Käse, der mich unglaublich aufregt. Und was in meinen Augen halt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, zumindest nicht für eine junge digitale Zielgruppe oder eine Zielgruppe, wie ihr es zum Beispiel seid. Ich denke, ihr könnt mir da zustimmen, wenn ihr eine Versicherungsberatung wahrnehmen wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich auch nicht irgendwie so ein, niemandem zu nahe treten, aber irgendeinen 50-Jährigen im Anzug zu euch nach Hause holen, abends um 19 Uhr, sondern ihr wollt das Ganze ein bisschen anders gelöst haben.
Ja. Gerade nochmal vielleicht auf deine schulische Karriere zurück. Du hast schon ein bisschen andeuten lassen, dass es vielleicht jetzt nicht das Beste war für dich, aber inwiefern hat dir das trotzdem auf dem Weg jetzt zur Selbstständigkeit vielleicht geholfen?
Beziehungsweise was hat dir überhaupt geholfen, du sagst so?
Oder hat es überhaupt gar nicht geholfen?
Ja, also ich und Schule, das ist halt so ein Thema. Ich habe damals halt immer das Gefühl gehabt, ich habe tatsächlich zweimal eine Klasse wiederholt, einmal freiwillig und einmal, weil ich wirklich sitzen geblieben bin. Und ja, ich und Schule waren immer so auf dem Kriegsfuß, außer Grundschule. Der Grundschule war top, war immer nur Einser, egal wo. Und dann wurde ich quasi aufs Gymi geschickt, weil dann hieß es ja, mit den Noten musste er aufs Gymi. Ich wollte eigentlich gar nicht hin, aber gut, dann war ich da halt auf einmal. Und dann irgendwann halt auch auf der Fachoberschule bin ich dann vom Gymi gewechselt. Und mich haben halt viele Themen halt einfach nicht interessiert. Ich habe schon immer diese relativ praxisnahe Denke gehabt, wo ich mir immer die Frage gestellt habe, wenn im Unterricht was durchgenommen wurde, wie kann ich das irgendwo im Leben anwenden? Und da waren halt 95% der Sachen, die wir durchgenommen haben oder die uns beigebracht wurden, waren halt einfach Themen, wo ich gesagt habe, wo hilft mir das irgendwann mal später in meinem Leben? Und da hatte ich halt ein mega Problem damit. Damals dachte ich halt echt noch, ich bin irgendwie dumm und oder faul, so haben es dann Lehrer und meine Eltern gesehen. Aber es war halt einfach meine Herangehensweise, die halt einfach dafür gesorgt hat, dass mich manche Themen halt einfach interessiert haben und die Themen, wo ich halt überhaupt keinen Mehrwert drin sehen konnte, die haben mich einfach nicht interessiert. Ja, ich bin heute noch super gut in Dreisatz, im kleinen 1x1 und auch großes 1x1 und sonst was, weil das sind Sachen, die brauchst du halt einfach immer, aber als dann losging mit Differentialgleichungen, Ableitungen und der ganze Mist, das brauchst du halt genau dann, wenn du Mathe studierst oder sonst was. Ja, und das machen, weiß ich nicht, 0,5% der Leute, wenn überhaupt.
Das ist jetzt nicht unbedingt viel wert.
Ja.
Okay, verstanden. dann kommen wir jetzt mal zu deiner aktuellen Tätigkeit. Du hast ja gesagt, Versicherungsmakler, das Ganze ziemlich digital aufgezogen. Wie sieht denn jetzt dein Alltag und deine Leistung heute aus und wie verdienst du, sage ich mal, damit mit diesem Ganzen dann wirklich dein Geld oder dein Einkommen?
Ja, also der Versicherungsmakler an sich, vielleicht erkläre ich das mal, wie der überhaupt sein Geld verdient.
Ja.
Der bekommt dann eine Vergütung, wenn er gemeinsam mit dem Kunden die passende Versicherung gefunden hat. Jetzt mal angenommen, wir zwei würden jetzt eine Versicherungsberatung machen zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, weil du sagst, hey, irgendwie eine wichtige Versicherung brauche ich jetzt. Dann setzen wir uns zusammen, wir machen eine Auswertung, wir gucken uns das alles an und wenn wir dann am Ende des Tages einen Versicherer gefunden haben, der für dich passt, du das alles ausgefüllt hast, unterschrieben hast, dann erst in dem Moment bekommt der Versicherungsmakler dann seine Vergütung von der jeweiligen Versicherung, die dann da ausgewählt wurde aus dem breiten Portfolio. So funktioniert das grundsätzlich mal. Das heißt, die Beratung an sich ist kostenlos, komplett kostenlos, da entstehen keine Kosten und am Ende des Tages wird dann der Abschluss an sich vergütet. Auch mal ein Beispiel. Viele kennen Check24 und viele denken auch, boah, weißt du was, ich bin richtig clever. Also ich bin richtig clever und ich gehe jetzt auf Check24 und schließe die Versicherung dort ab, weil dann muss ich ja den Versicherungsmakler nicht bezahlen irgendwie und dann ist das günstiger und das ist halt kompletter Blödsinn. Weil wenn man mal ins Impressum reinschaut bei Check24, was wird man da finden? Die sind auch Versicherungsmakler.
Natürlich,
das weiß aber niemand. Und da gilt halt nicht die Regel, irgendwie offline ausprobieren oder wie so ein Schuh, ja, man geht ins Schuhgeschäft, probiert einen Schuh an und dann geht man online ins Internet und kauft ihn dort, weil er da 10 Euro günstiger ist. Da funktioniert das, aber bei einer Versicherungsberatung ist das einfach nicht so. Das ist 1:1 auf den Cent genau der gleiche Preis und dann muss man sich die Frage stellen, vor allem bei einer komplexen Versicherung, wieso sollte ich jetzt selbst das Ganze versuchen, irgendwie über ein Online-Vergleichsportal, wo ich vielleicht Fehler machen kann, vor allem bei Gesundheitsfragen, die mir dann irgendwann später mal wie ein Boomerang zurückkommen und der Versicherer nicht leisten muss. Und dann war es nicht der böse Versicherer, der nicht leistet, sondern, sorry für den Ausdruck, aber meine eigene Dummheit, die dazu geführt hat, dass der Versicherer leistungsfrei ist. Das heißt, immer einen Profi mit dazu holen, weil es kostet dich nichts mehr. Ja. So verdient ein Versicherungsmakler seine Brötchen.
Okay. Und wie verdienst du es sozusagen heute jetzt deine Brötchen? Weil du ja sagst, du bist eher der modernere Versicherungsmakler, also der digitalere.
Das heißt, wir hatten bei dir gesehen, es ist ja auch irgendwie mit kostenloser Sprechstunde. Irgendwie so verläuft es dann auch normal oder hast du auch noch andere digitale Produkte, die du sozusagen an den Mann bringst, sage ich mal?
Also zum einen, genauso wie ich es gerade erklärt habe, über meine Online-Beratung verdiene ich genauso meine Brötchen wie jeder andere Versicherungsmakler auch, nur dass das halt alles online stattfindet. Ja. So wie wir jetzt gerade eben diese Aufnahme hier online machen, findet die Videoberatung mit mir online statt, kann man sich einen Termin buchen und dann läuft das alles digital ab. Also da wird auch nichts mit Papier hin und her geschickt, sondern das sind dann halt PDFs, ausfüllbare PDFs, digitale Unterschriften und so weiter und so fort. Ja. Das ist der eine Teil. Dann gibt es noch meine Versicherungs-App. Ich weiß nicht, wann diese Podcast-Episode jetzt live gehen wird, aber meine
App... Später auch nochmal zu sprechen, ein paar Fragen.
Ja, genau. Meine Versicherungs-App ist dann auch noch ein Thema, die ist auch kostenlos. Und da bekommt man dann aber als Versicherungsmakler jedes Jahr eine kleine, wirklich minimale Betreuungsvergütung vom Versicherer pro Versicherung, die man hier in seinem Bestand drin hat. Darüber finanziert sich dann die App. Das nennt sich auch Bestandsvergütung oder Betreuungsvergütung. Okay. Das ist dann hier noch eine Einnahmequelle, eine klassische Einnahmequelle eines Versicherungsmaklers. Bei mir ist es dann halt so, ich bin auch viel unterwegs als Speaker, wo ich auf Vorträgen unterwegs bin, innerhalb der Versicherungsbranche, wo ich eben zum Thema Online-Beratung, Social Media, Kundengewinnung über Social Media, Kundenbindung über Social Media und so weiter und so fort Vorträge halte. Das heißt, das ist auch nochmal eine Einnahmequelle. Ja. Und vielleicht noch der ein oder andere Affiliate-Link oder vielleicht gibt es auch nochmal das ein oder andere digitale Produkt in Zukunft. Also da gibt es ja keine Grenzen, weil ich denke ja nicht nur als Versicherungsmakler, sondern vielmehr als Unternehmer. Und da sind dem Ganzen ja keine Grenzen gesetzt.
Ja, das stimmt. Und wie jetzt nochmal auf deine Personal Brand, auf deine eigene angesprochen, auf YouTube und Instagram, wie kam es dazu? Also war das von Anfang an irgendwie dein Plan oder hat sich das eher so über die Zeit parallel aufgebaut?
Mit YouTube ging es ja los. Im April 2016 ging da das erste Video online, das Ganze in Kooperation mit Aktien mit Kopf, was euch vielleicht was sagt, da gibt es ja mehrere Kanäle, Immobilien.
Wir hatten auch schon
den René hatten wir schon bei uns.
Ah, perfekt, René von Reselling mit Kopf, genau. Steuer mit Kopf gibt es noch. Also das ist so ein ganzes Universum und ich hatte dann das Glück, damals, das war noch ganz am Anfang, da gab es nur Aktien mit Kopf und damals noch Sparen mit Kopf und und dann kam ich eben auf die Idee, Versicherung mit Kopf wäre doch eigentlich auch ganz nice und habe den Kolja Barkhorn eben von Aktien mit Kopf angehauen, habe ihm von meiner Idee erzählt und so kam es dann zur Versicherung mit Kopf. Cool. Für mich war ein wichtiges Thema oder ein Problem war gewesen in der Tätigkeit als ganz stinknormaler Versicherungsmakler, kennt dich ja keine Sau.
Ja.
Niemand kennt dich und wenn du dann durch deine Kaltakquise oder wie auch immer an Kundenkontakte kommst und dann versuchst, irgendwie per Telefon einen Termin auszumachen, dann ist die Hemmschwelle der Leute halt immer enorm groß. Weil, warum? Ja. Wer hat Bock, irgendeinen Wildfremden, den man vielleicht mal kurz kennengelernt hat irgendwo, dann abends nach Hause einzuladen, um über so ein wichtiges Thema wie Versicherung zu sprechen? Da hast du dann erst eine relativ hohe Hürde, dass du den Termin überhaupt bekommst. Und dann hast du wiederum eine relativ niedrige Schwelle des Kunden, dass er den Termin aber wieder vorher irgendwie absagt, weil er sich auf einmal unwohl fühlt oder weil der Nachbar irgendwas Dummes gesagt hat. Also das ist ein ganz, ganz heikles Thema bei Versicherungen. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe gesagt, ich brauche eine Lösung, wo Menschen mich vorher irgendwie kennenlernen können und dann von sich aus entscheiden, hey, mit dem will ich jetzt über das Thema Versicherung sprechen oder halt nicht. Und da war dann eben YouTube für mich eine Plattform, wo ich gesagt habe, darüber könnte das möglich sein. Ich mache Videos, die Leute sehen mich, die Leute hören mich, die Leute können einschätzen, okay, der ist mir jetzt sympathisch, der hat was auf dem Kasten oder halt nicht. Ja? Ja. Und so ging das alles los. Und heute ist es tatsächlich so, dass die Interessenten, die potenziellen Kunden, wie auch immer, die kommen auf mich zu, buchen bei mir eine Online-Beratung und haben quasi für sich schon entschieden, okay, den Typen, den will ich mir jetzt hierher und mit dem will ich über Versicherung sprechen und nicht andersrum. Nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der draußen rumgeht und sagt, hey, wir sollten mal über das Thema XY sprechen. Das ist natürlich super angenehm für mich als Versicherungsmakler und für den Kunden natürlich auch, weil er schon im Vorfeld die Entscheidung getroffen hat, dass er mit mir darüber sprechen möchte.
Darüber sprechen will, ja. Okay, jetzt nochmal sozusagen zu deinem eigentlich dann schon ziemlichen Erfolg auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Wie hast du das geschafft? Ist das einfach auch durch Kontinuität oder hast du irgendwelche anderen, sag ich mal, Growth-Hacks benutzt, wo du jetzt sagen kannst, okay, das hat jetzt mein Wachstum oder das Online-Geschäft nochmal mega gepusht?
Ja, das ist was auch als Frage immer in meinen Vorträgen kommt, was man nicht unterschätzen darf. Ich hatte natürlich von Beginn an die Follower-Power von Aktie mit Kopf, als mein Kanal gelauncht wurde, da kamen ein paar Follower eben rüber oder ein paar Abonnenten. Das war sehr hilfreich. Dann aber war eine Kontinuität halt einfach extrem wichtig und Durchhaltevermögen. Also man muss sich das so vorstellen, als das losging im April 2016, die ersten 8 Monate, ist halt nichts passiert, außer dass ich mir in Wolf gearbeitet habe, neuen Content erstellt habe, neue Videos, jede Woche damals noch 2 neue Videos rausgehauen, Content, 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 ohne dass irgendwie was zurückkam, ohne dass da irgendwie eine Versicherungsberatung oder sonst irgendwas dabei rumkam. Und das war halt, glaube ich, der Schlüssel, weil hätte ich das nicht so gemacht, dann wäre das heute nie das geworden, was es jetzt ist. Und da hatte mir der Kolja damals, der ja schon Erfahrung hatte mit YouTube, gesagt, dass das einfach seine Zeit dauert und dass man da Durchhaltevermögen braucht. Hätte er mir das nicht gesagt, keine Ahnung, hätte ich wahrscheinlich nach wenigen Monaten, wahrscheinlich schon nach wenigen Wochen wieder alles hingeschmissen, so wie es die meisten Leute heute eigentlich auch wieder machen, weil Durchhaltevermögen heute nicht mehr viele haben. Viele wollen halt einfach den schnellen Erfolg über Nacht und wenn das nicht da ist, dann schmeißen sie schnell wieder die Flinte ins Korn. Ist gut für mich, fürs eine, weil da kommt halt wenig Konkurrenz dann mit rum. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade allgemein fürs Unternehmertum, dass Leute heute diesen Mindset irgendwo haben. Ja, man kriegt immer ganz schnell irgendwie einen Reward, instant, ja. Und das ist aber leider nicht so. Und die ganzen anderen Gurus, die dir über Facebook irgendwo dann immer was angezeigt bist, jetzt irgendwie über Nacht reich werden, der ganze Blödsinn. Es gibt halt immer noch genug Leute, die drauf reinfallen, weil halt immer noch versucht wird, den einfachen Weg zu gehen, aber den gibt es halt schlichtweg nicht. Man muss den langen Weg gehen und bei mir ist das jetzt 3,5 Jahre her und jetzt sieht man halt, was in den 3,5 Jahren passiert ist, die Arbeit, die ich reingesteckt habe, aber das kam halt nicht von heute.
Über Nacht, ja.
Ja.
Okay. Wie ist es bei dir jetzt mit deinen Social-Media-Aktivitäten? Ist es in dem Rahmen schon so, dass du damit Geld verdienst, also blöd gesprochen über YouTube mit deinen Videos, oder ist es da in der Größenordnung noch gar nicht der Fall?
Also jetzt dass du, sage ich, Geld durch die Videos verdienst, dass du natürlich Geld durch die neuen Aufträge,
ja,
durch die neuen Vermittlungen kriegst,
das
ist alles gut, aber wie sieht es sozusagen mit der Reichweite an sich aus? Also jetzt?
Das könnte ich machen, wenn ich meine Videos monetarisiere. Das ist ein Klick in den YouTube-Einstellungen. Das möchte ich aber tatsächlich nicht, weil erstens nervt die Werbung und zweitens müsst ihr euch mal vorstellen, ich bin ein unabhängiger YouTube-Kanal zum Thema Versicherung. Und jetzt hast du ja gewisse Algorithmen, die Werbung dann schalten vor gewissen Videos. Jetzt ratet mal, was für Werbung wohl laufen würde vor meinen Videos.
Ja.
Versicherungswerbung. So, jetzt weiß ich das natürlich und ihr vielleicht auch, dass der YouTube-Algorithmus bestimmt, welche Werbung da läuft. Aber die meisten Leute da draußen wissen das wahrscheinlich nicht. Jetzt klicken sie ein Video an, irgendwie, weiß ich nicht, Berufsunfähigkeitsversicherung einfach erklärt und dann kommt da vorher die Werbung von der Allianz. So, und dann denken wahrscheinlich die meisten Zuschauer, ja, guck mal an, der Basti, hat er sich schön hier an die Allianz verkauft und lässt die Allianz-Werbung vor seinem Video laufen, was de facto ja überhaupt nicht der Fall ist. Und damit ich eben nicht in diese Vorurteilsfalle reingehe, gibt es bei mir keine Werbung, unabhängig mal davon, dass man da wahrscheinlich jetzt eh noch nicht
viel Geld verdient.
So wirklich, also man könnte wahrscheinlich schon gut was verdienen, weil es halt Versicherungswerbung ist und Versicherungskeywords und so weiter sind ja relativ teuer.
Ja, das stimmt, das stimmt alles.
Aber ich möchte das zumindest zum heutigen Zeitpunkt, und das habe ich jetzt auch die letzten 3,5 Jahre nicht gemacht, nicht monetarisieren. In dem Sinne, das wäre, glaube ich, eher schädlich als förderlich.
Ja, okay. Jetzt mal noch ein ganz anderes Thema. Welche, oder gibt es 3 Versicherungen, die du irgendwie, sage ich mal, jungen Gründern wie uns oder wie vielen anderen, die irgendwie jetzt gerade ihr Abitur gemacht haben und dann gründen, gibt es da irgendwie 3 Versicherungen, die du da so general jedem empfehlen würdest?
Die gibt es absolut und das sind exakt 3 Stück.
Okay, perfekt.
Und die sind auch nicht diskutabel. Also da gibt es auch kein, ja, aber Basti, wenn jetzt hier und da, das gibt es halt wirklich in diesem Fall nicht. Nummer 1 ist natürlich die Krankenversicherung.
Ja.
Das heißt, die brauchst du, und als junger Gründer würde ich auch empfehlen, dass du weiterhin erstmal in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibst, bis du vielleicht mal wirklich ein wiederkehrendes Einkommen hast in gewisser Höhe und du irgendwie jetzt siehst, okay, jetzt läuft's, und dann kann man vielleicht mal über die private Krankenversicherung nachdenken, dass die vielleicht dann irgendwann Sinn macht. Aber ich würde mit der gesetzlichen Krankenversicherung starten, weil du dann natürlich auch erstmal niedrigere Beiträge hast in der Regel. Dann Nummer 2, private Haftpflichtversicherung. Unglaublich wichtig. Also wirklich unglaublich wichtig. Die kostet vielleicht 50, 60 Euro im Jahr und sichert so viel ab. Das heißt, wenn du jemand anderem einen Schaden zufügst als Privatperson, sei es ein Sachschaden oder ein Personenschaden, dann greift die und zahlt Schäden bis in den Millionenbereich. Und die sollte halt wirklich jeder haben, weil das ist schnell mal passiert, dass man irgendwie einem anderen einen Schaden zugefügt hat. Und das ist die 2. Versicherung im Bunde. Und die 3. Versicherung ist dann die Berufsunfähigkeitsversicherung. Warum ist die jetzt eben auch so wichtig? Wenn du vor allem als junger Gründer plötzlich nicht mehr arbeiten kannst oder auch schon vorher als Student vielleicht, weil viele halt auch sagen, ja, was will ich als Student mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Ich übe doch gar keinen Beruf aus. Was will ich denn damit? Das ist halt vielleicht ein bisschen unglücklich vom Namen her, dass die halt Berufsunfähigkeitsversicherung heißt. Aber ein Student, wenn jemand als Student eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann ist das mit Abstand das Cleverste, was man überhaupt machen kann. Weil du in einer super niedrigen Risikoklasse drin sein wirst, mit super niedrigen Beiträgen, du bist wahrscheinlich noch super fit und gesund und bekommst auch eine BU, und du hältst diesen Status, also diese Risikogruppe, die eingestuft wurdest als Student, die hältst du weiterhin, egal welchen Beruf du dann tatsächlich ausübst. Das heißt, das ist so unglaublich clever, und ich habe leider so viele Fälle, wo Menschen das nicht gemacht haben und arbeiten dann danach irgendwie als Krankenschwester oder als, weiß ich nicht, Physiotherapeut, Fitnesstrainer oder sonst was. Das sind alles Berufe mit einem super hohen Risiko, und da kostet dann eine BU halt gleich das Doppelte oder das Dreifache im Vergleich dazu, was es gekostet hätte. Ja, deswegen ist das super clever. Aber auf alle Fälle als junger Unternehmer, du brauchst eine Absicherung deiner Arbeitskraft, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil du nicht mehr arbeiten kannst. Wo kommt denn Kohle her?
Ja.
Eine Absicherung vom Staat gibt es für dich nicht als Selbstständigen. Hast du nichts. Selbst wenn du einen Anspruch hättest auf die Erwerbsminderungsrente, die es ja gibt, vom Staat in gewissen Fällen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist die doch lächerlich gering und eigentlich auch schon wieder komplett sinnlos. Wenn sich da jemand mal informieren möchte, gibt es auf meinem YouTube-Kanal zig Videos, wo ich all diese Themen erkläre. Und das sind die 3 Versicherungen, die du als junger Gründer unbedingt haben solltest, weil es geht erstmal um dich als Privatperson. Und dann kann man hergehen, je nachdem, was für ein Unternehmen du gegründet hast, ob vielleicht noch die eine oder andere gewerbliche Versicherung, sprich
Sinn macht.
Betriebshaftpflicht, eine Vermögensschadenhaftpflicht, eine Produkthaftpflicht, wie auch immer, dann Sinn macht. Aber als allererstes musst du an dich denken. Da musst du absoluter Egoist sein, und dann kümmerst du dich um dein Unternehmen. Ja.
Okay, also ziemlich interessant für alle Zuhörer, diese 3 Versicherungen, jetzt, wenn ihr die noch nicht habt, schnellstmöglich abschließen.
Das stimmt. Nochmal zurück zu deinem Unternehmen an sich, wo natürlich viel über dich als Person natürlich läuft, aber wie ist es bei dir mittlerweile? Hast du auch Mitarbeiter?
Ja, ich habe mittlerweile tatsächlich auch Mitarbeiter. Die meisten davon sind freie Mitarbeiter, also keine Festangestellten oder so. Das ist einfach meine Philosophie. Das heißt, ich habe den einen oder anderen Berater noch mit dabei, der neben mir noch berät. Ich habe Leute, die mir im Backoffice helfen, vor allem dann bei meiner Versicherungs-App, was den Support angeht. Und das baut sich auch jetzt weiter und weiter auf, wo neue Dienstleistungen mit dazukommen. Zum Beispiel, wir haben einen Riester-Renten-Check, wo Leute ihre bestehende Riester-Rente kostenlos checken lassen können und von uns eine super ausführliche Bewertung dann bekommen, ob die Riester-Rente denn passt oder halt nicht und was man vielleicht optimieren könnte. Das macht dann ein Riester-Experte hier von mir, lauter so Themen. Und so baut sich das, ja, das, dieses Ökosystem, ich nenne das gerne Ökosystem, baut sich dann immer weiter auf, sodass man am Ende wirklich, wenn man Teil dieses Ökosystems ist als Kunde, das Thema Versicherung wirklich so einfach wie möglich für sich löst. Also das ist immer das Ziel, weil es geht am Ende des Tages nur um den Kunden. Es geht nur darum, dass er bestmöglichst im Bereich Versicherung aufgehoben ist.
Ja, verstanden. Jetzt nochmal sozusagen zu den Einnahmequellen, weil das sicher auch ziemlich interessant für einige ist, falls du da irgendwelche Zahlen rausgibst. Was ist denn jetzt bei dir in der Größenordnung? Was verdient man sozusagen grob damit? Also jetzt nicht, was du verdienst, aber was kann man damit sozusagen für Umsatz generieren? In welchen Bereichen läuft das sozusagen ab?
Ja, in Deutschland spricht man ja nicht über Geld. Man hat vor kurzem ein Video darüber gemacht.
Aber ja, genau, mit dem Kolja zusammen.
Genau. Aber da man als Versicherungsmakler ja selbstständig ist, also Unternehmer ist, gibt es nach oben erstmal kein Limit. Das ist nicht da. Man muss aber auch dazu sagen, dass die meisten Versicherungsmakler irgendwo am Existenzminimum kratzen. Also das könnt ihr vielleicht danach auch mal googeln, da gibt es dann immer jährliche Umfragen und Studien und die meisten kommen irgendwie nicht über 50.000 oder was im Jahr hinaus, was halt gar nicht mal so viel ist für einen Selbstständigen. Ja. Also ich sag mal, je nachdem, was für eine Philosophie man hat, ob man eine Zielgruppe definiert hat, wie digital man aufgestellt ist, gibt es da nach oben echt kein Limit, welche Prozesse man hat und dann ist mal locker das Doppelte möglich. Locker. Als Versicherungsmakler.
Alles
Okay,
klar.
gut. Jetzt nochmal auf deine Person bezogen. Wie investierst denn du dein Geld ganz persönlich? Was denke ich auch für viele immer relativ interessant ist, wenn es um Selbstständige geht. Was es dafür
Möglichkeiten gibt, genau, was du
einfach
so
als
machst dann.
Anlagequellen gibt, ja.
Jawohl. Natürlich absolut spannendes Thema, wie ich selbst natürlich auch investiere. Ich habe wenige Einzelaktien. Das ist einfach so ein bisschen ja, investiertes Spielgeld, sage ich mal. In den meisten Fällen ist das eher breit gestreut bei mir. Das heißt, ich habe verschiedene Rentenversicherungen, private Rentenversicherungen, die aber dann hinten dran ETFs haben. Also ich nenne das auch immer ETF-Rentenversicherung. Da gibt es auch Videos auf meinem Kanal, kann man sich mal anschauen, wo ich dann halt die Vorteile eines ETFs mit den Vorteilen einer privaten Rentenversicherung verknüpft habe. Also niedrige Kosten, hohe Renditemöglichkeiten, aber dann eben die Vorteile, ob das jetzt Steuervorteile sind oder eine lebenslange Rente, wie auch immer. Also das kombiniert finde ich halt sehr, sehr smart und habe da verschiedene Rentenversicherungen, auch bei verschiedenen Anbietern, wo ich doch schon relativ viel monatlich einzahle, würde ich sagen. ETF-Sparplan an sich habe ich auch noch, aber das ist eher so zum Kapitalaufbau, weniger für Altersvorsorge. Und hier kann ich auch wirklich mal ein Video empfehlen, was ich gemacht habe. ETF-Sparplan oder ETF-Rentenversicherung, weil viele in meinen Augen zu blind auf einfach nur einen ETF-Sparplan setzen, aber nicht bedenken, was dann einfach mal später in meinem Alter vielleicht passiert oder wie sieht es denn aus, wenn auf einmal das Geld weg ist und ich bin noch am Leben. Also all diese Themen, die man irgendwie beachten muss und deswegen kann ich dieses Video absolut empfehlen.
Das verlinken wir auch in den Shownotes dann, ne?
Und dann natürlich ein großer Teil bei mir ist eben mein Unternehmensaufbau, also sprich Unternehmenswert generieren, was ich dann vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, verkaufen kann oder was auch immer. Das heißt, das ist natürlich auch ein Teil meiner Altersvorsorge. Vielleicht kommt irgendwann mal noch eine Immobilie mit dazu, muss man mal schauen, also quasi eine Immobilie, die man dann kauft und wieder vermietet. Das könnte interessant sein. Genau, aber ich bin jetzt mit meinen noch nicht ganz 33 Jahren, bald 33, bin ich, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt. Und vielleicht an eure Zuhörer, gibt immer so ein Credo beim Thema Altersvorsorge oder Vermögensaufbau. Je früher, desto
Desto
besser.
besser, ja, das
Und
stimmt.
der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt.
Gut. Das ist sicher, kann sich einige zu Herzen nehmen.
Nochmal ein Themenwechsel. Das waren natürlich die Vermögensanlagen. Aber nochmal zurück zu dem Thema, ja, diese Digitalisierung auch in dem Maklerbereich. Denkst du, dass einfach dadurch viele Makler, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, dass eben bei vielen nicht so viel rumkommt am Ende vom Jahr, aber denkst du, dass einfach viele durch das Thema da, ja,
Digitalisierung wegfallen? Oder wie entwickelt sich diese Versicherungsbranche an sich durch die Digitalisierung?
Ja, vielleicht auch in den nächsten 3 Jahren, ja.
Also meine Meinung, meine persönliche Meinung sieht wie folgt aus. Viele Versicherungsmakler oder auch Versicherungsvermittler allgemein, also nicht nur der Versicherungsmakler, sondern auch Versicherungsvertreter, also die nur für eine Gesellschaft arbeiten, die klassische Allianzagentur, die man irgendwo in einem Ort kennt, das wird immer mehr verschwinden. Mhm. Warum? Weiß ich, dass die Leute einfach nicht mehr leisten können, weil die Kosten einfach zu hoch sind dafür und man aber nicht mehr genug Umsatz generiert, um das alles irgendwie decken zu können. Plus, das Durchschnittsalter eines Versicherungsvermittlers in Deutschland ist irgendwo bei 55 Jahren. Okay. Das Durchschnittsalter.
Das ist sehr alt, ja.
Das ist super alt. Das bedeutet, wir werden die nächsten Jahre ganz, ganz, ganz viele Versicherungsvermittler haben, die quasi in Rente gehen. Das heißt, da werden ganz, ganz viele verschwinden und der Nachwuchs ist ja fast nicht vorhanden. Also sehr gering. Also kommt zumindest nicht in dem Maße nach, wie Leute in Rente gehen. Das bedeutet, es werden in den nächsten 3 bis 4 Jahren wird die Zahl der Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler weiter sinken. Und da gilt es dann in meinen Augen, das als Chance zu sehen. Das heißt, ich für mich sehe das halt als mega, mega, mega Chance an, weil wenn man jetzt digitale Möglichkeiten nutzt, um mehr Kunden zum Beispiel halt beraten zu können oder mehr Kunden irgendwie betreuen zu können durch eine Versicherungs-App oder wie auch immer, weil der Kuchen einfach größer wird, weil es immer weniger Vermittler gibt, dann ist das ja eine super Sache. Aber man muss sich halt entsprechend so aufstellen, darf keine Angst haben vor der Digitalisierung, was viele haben. Viele sagen, das funktioniert nicht, das ist nicht persönlich genug, Online-Beratung, wie soll man da Vertrauen aufbauen? Das sind aber alles Glaubenssätze, die komplett falsch sind.
Ja.
Und deswegen sehe ich da schon einen starken Wandel mit Insurtechs, die es geben wird, die es jetzt schon gibt. Mal gucken, welche sich davon auch wirklich durchsetzen werden. Amazon wird in den Markt eindringen, wird entweder als Versicherer oder eben als Plattform für Versicherer. Ich glaube eher Zweiteres. Ich glaube nicht, dass sie als eigener Versicherer aufgeregt werden. Also wird spannend. Also Versicherer sollten auf Zack sein, Versicherungsvermittler noch mehr. Viele sind es aber in meinen Augen nicht. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich sehe es als mega Chance, als mega, mega Chance.
Ja, du bist ja auch gut aufgestellt in dem Thema, denke ich.
Das ist der Punkt. Also mir ist das relativ egal, was jetzt da passiert. Und wenn jetzt in 5 Jahren Amazon alle deutschen Versicherer weggefickt hat, irgendwie als Plattform oder alle Versicherer nicht, die sind ja noch da, weil die werden auf der Plattform ihre Produkte vertreiben, aber alle Versicherungsmakler weggeblasen hat, weil die mit ihrem konservativen Oldschool-Geschäftsmodell hier einfach keine Rolle mehr spielen, dann ist mir das egal, weil ich halt weiterhin eine starke Online-Marke habe. Ich habe Reichweite aufgebaut, ich habe eine starke Online-Brand, ich habe Personal Branding betrieben. Das ist ja sowas wie eine Art Währung.
Ja,
und die kann ich dann in so einem Fall natürlich nutzen. Aber wie gesagt, sowas aufzubauen, kostet viel Zeit und Geduld.
Ja.
Und ich kann es jedem nur irgendwo ans Herz legen, sich vielleicht in dem Bereich, wenn man weiter bestehen will, zu spezialisieren. Das heißt, auf ein Themengebiet, auf ein Versicherungsthemengebiet zu spezialisieren und dort eine starke Marke aufzubauen, damit man in den nächsten Jahren eben auch noch eine gewisse Relevanz hat.
Okay, das heißt aber mit dieser Spezialisierung und dieser Personal Brand, wenn man da wirklich das Durchhaltevermögen hat, sagst du, können theoretisch auch noch junge Leute, die jetzt irgendwie sagen, ich will in dem Bereich was machen, da schon noch zu Erfolg gelangen. Also jetzt nicht so, dass du sagen würdest, haltet euch fern davon, ne?
Vollkommen im Gegenteil. Also ich sage halt, die Älteren, die jetzt halt schon 20, 25 Jahre in der Branche sind oder noch länger, die haben eher das Problem, weil die sich nicht öffnen, diesen neuen Methoden. Ja. Teilweise, weil sie es nicht wollen, teilweise, weil sie es vielleicht auch nicht können, weil entweder die Zeit nicht da ist oder das Geld nicht da ist. Aber junge Menschen, die ein bisschen auf Zack sind, die kapieren, wie Instagram funktioniert, wie Facebook funktioniert, wie YouTube funktioniert hier eine geile Idee haben und sich irgendwie geil positionieren können und digitale Technologien hier noch mit nutzen. Ah ja, mega. Da gibt es so viele Chancen in der Branche, mehr denn je wahrscheinlich. Also,
ja, wahrscheinlich einer der Märkte, die sich am meisten wandeln. Da sind auch immer viele Chancen da. Sieht man ja an den ganzen Startups, die da gerade aus dem Boden schießen. Ne?
Absolut.
Jetzt mal noch das Thema, was wir vor kurz angesprochen hatten, deine eigene Web-App. Wie kam es denn dazu? Du hast es ja vorher schon ein bisschen angerissen. Was erhoffst du dir davon und was sind so eigentlich die Ziele damit? Warum machst du das genau?
Also meine Web-App, danke, dass du schon den korrekten Begriff gewählt hast, weil nur App wäre so ein bisschen der falsche Begriff. Meine Web-App war eigentlich der nächste logische Schritt. Bedeutet, meine Kunden wollen irgendwie das Thema Versicherung halt auch so digital wie möglich gelöst haben. So wie sie digital einkaufen, wie Dating online stattfindet über das Smartphone. Und auch das Banking soll halt auch das Thema Versicherung irgendwie vom Smartphone aus möglich sein oder vom Tablet oder vom PC oder wie auch immer. Und über meine Versicherungs-Web-App ist genau das möglich. Das heißt, du hast dann zentral all deine Versicherungen an einem Ort digital hinterlegt, kannst die einsehen, siehst die Beiträge, kannst Änderungen vornehmen, kannst neue Versicherungen abschließen, kannst Versicherungen ganz einfach kündigen durch eine einfache Nachricht über das Kontaktformular. Wenn du umgezogen bist, änderst du einmal in der Versicherungs-App deine Adresse und dann wird es ausgespielt an alle Versicherer, die irgendwo hinten dran sind. Du kannst einen Schaden melden über die App.
Okay.
Und kriegst auch noch bei mir jetzt in meinem Fall exklusive News über mich in die Versicherungs-App eingespielt, also Videos von mir, die halt nur die App-Nutzer zum Beispiel bekommen. Und das ist so meine App so zusammengefasst. Web-App, vielleicht mal kurz erklärt, eine Web-App ist im Prinzip, also eine Progressive Web-App ist nichts anderes als eine Webseite, die sich jedem Endgerät optimal anpasst. Ja. Du als Nutzer hast trotzdem das Feeling, als würdest du eine Native-App benutzen. Also das sieht wirklich so aus, ob du in einer normalen Versicherungs-App mit drin wärst oder in einer normalen Native-App drin bist. Du kannst das auch auf dein Homescreen legen und hast dann, in meinem Fall, hast du dann einfach das Versicherung mit Kopflogo. Kannst du euch mal hier in die Kamera halten.
Okay,
das sieht aus wie eine normale App, ja?
Genau,
und dann kommst du halt auf die Website, ja.
Genau, und dann bist du eingeloggt über Face ID jetzt bei mir in dem neuen iPhone und zack, bist du drin, alle Versicherungen mit am Start und das Ganze ist kostenlos. Das ist natürlich das Schöne.
Okay, cool, ja.
Und bietet halt nochmal einen absoluten Mehrwert für alle, die gerne Teil dieses Ökosystems sein wollen und das Thema Versicherung nochmal einfacher gemanagt haben wollen.
Okay. Das heißt, so eine komplette Anlaufstelle sozusagen für die ganzen Versicherungsthemen. Wann ist denn das geplant? Wann soll die releasen? Wann soll die auf den Markt kommen?
Im Oktober. Also es ist alles soweit. Ich warte nur noch jetzt auf die finale Freigabe der Seite, über die man sich dann anmelden kann.
Okay, also, sind wir gespannt, ja.
Hast du die Web-App vom Freelancer erstellen lassen oder hast du, also
nee. Weil
selber ist natürlich, oder selber oder wie, oder?
Also wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist so eine Versicherungs-App ein Riesending.
Ja.
Also da geht es ja nicht nur darum, dass du ein schönes Frontend irgendwo hast, sondern da hängt ja ein riesen Prozessapparat hinten dran. Versicherer, die angebunden werden, Prozesse zum Schadenmelden, zum Versicherungsneuabschluss und. Das heißt, das habe ich zusammen gemacht mit einem der größten Maklerpools in Deutschland. JungDMS heißen die. Und wir haben da jetzt fast ein Jahr lang rumgebastelt, haben deren bestehende Plattform hergenommen, haben das quasi auf mich und meine Kunden umgemünzt, haben viele meiner Kunden, meine Community eben befragt. Deswegen ist das auch eine Community-getriebene App. Bedeutet, ich höre mir immer an, was meine Community quasi möchte, wie sie vielleicht die App weiterentwickeln möchte, was noch mit dazu soll und so weiter und so fort. Und so bin ich halt immer nah am Kunden dran und mache nicht irgendwas am Kunden vorbei, was leider viele andere machen. Weil sie keinen Zugang zum Kunden haben. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du nutzt irgendeine App und dann kriegst du eine E-Mail, hey, wie hat Ihnen die App gefallen? Was können wir verbessern? Das füllt keine Sau aus.
Ja.
Aber wenn ich jetzt eine Instagram-Umfrage mache zum Beispiel oder in meiner Facebook-Gruppe, ja, dann habe ich da mega Feedback, das ich dann hernehmen kann, weil die Leute dort interagieren und kann dann die App entsprechend weiterentwickeln. Das sehe ich als krassen Vorteil an, was dann Kundenfreundlichkeit und Nutzerfreundlichkeit von der App angeht. Finden kann man die dann unter app.versicherung-mit-kopf.de. Aktuell ist da noch ein Registrierungsformular, wo man sich dann schon mal per E-Mail registrieren kann und dann eine E-Mail bekommt, wenn die App live ist.
Okay, top. Ja, das scheint ja auf jeden Fall eine rosige Zukunft zu sein mit der Web-App. Jetzt nochmal vielleicht auf dich als Privatperson zurückbezogen. Wie siehst denn du deine Zukunft für die nächsten 3-4 Jahre?
Was sind denn so deine Ziele? Und natürlich, was willst du auch irgendwie bezogen aufs Unternehmen da noch so erreichen und auch vielleicht mit der Web-App, was willst du da bewegen?
Also, mein Ziel ist es ganz klar, mit Versicherung im Kopf eine Institution zu werden, wo man eigentlich nicht mehr dran vorbeikommt in Deutschland, wenn es um das Thema Versicherung geht. Das heißt, dass wenn irgendjemand sagt, du, sag mal, Versicherung, hab da eine Frage oder wo soll ich denn da hin, dass dann irgendeiner dann sagt, ja, Versicherung im Kopf, wohin sonst? Das ist hier mein Ziel. Ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg mit YouTube, mit Instagram und dann auch mit der Web-App, dass dann viele, viele, Tausende, Zehntausende Nutzer irgendwann drauf sind und vielleicht noch mehr. Und ich bin mega gespannt, wie die ankommen wird. wie die starten wird. Wie gesagt, das ist ein stetiger Weiterentwicklungsprozess zusammen mit der Community.
Ja.
Und ich habe eben als Mission, das Thema Versicherung so einfach wie möglich zu machen. Okay. Das ist ja das, worum es cool, jeden Tag geht. Und nichts anderes. Weil es ist wichtig, wir werden es immer brauchen irgendwie, aber es ist halt leider sehr komplex. Es ist leider eine Branche, die wenig bis gar kein Vertrauen genießt, und das gilt es eben auch aufzubrechen, und das möchte ich mit meiner Person und aber auch mit meiner Marke Versicherung mit Kopf hier eben erreichen. Und ich sehe mich da immer noch sehr am Anfang, auch wenn die letzten 3,5 Jahre ja, das alles irgendwie steil nach oben ging, sehe ich mich noch sehr am Anfang. Da ist noch ganz, ganz viel Potenzial da. Das heißt, die nächsten Jahre werden super spannend, und ich hab wirklich mega Bock drauf.
Okay, cool. Das sind
coole Ziele, ja.
Top Schlussworte auch. Also
das stimmt,
ja. Das, besser kann man es jetzt nicht abrunden alles. Also von unserer Seite wäre es das jetzt ja mit den Fragen gewesen. Basti, vielen, cool, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir unsere Fragen angehört hast und da sehr interessant drauf geantwortet hast. Genau, von unserer Seite wäre es das. Wir können jetzt
die Aufzeichnung
beenden und dann danach noch kurz quatschen.
Jawohl.
Also,
ich hoffe, eure Zuhörer hat das gefallen.
Auf jeden Fall. Mach's gut. Ciao, ciao.